Sechs Ligaspiele ohne Niederlage. Kein Grund zur Kritik? Schauen wir mal. Jetzt in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit. 16 Meter. Ball abgeflickt. Tor! 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 Für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblogs. Wir nehmen auf am Sonntagabend nach dem Spiel SV Darmstadt 98 gegen Preußen Münster, was die Lilien 1-0 gewonnen haben. Wir sind heute zu viert. Neben mir ist noch dabei der Lauro, mein Praktikant beim Lilienblog. Hallo Lauro.
Hallo zusammen, guten Abend.
Ich begrüße ganz herzlich den Jakko. Hi Jakko.
Gute in die Runde, hallo.
Und auch ständig unterwegs, frisch von der Autobahn zurück aus Köln, glaube ich, Nick. Hallo Nick.
Diesmal hallo zusammen erstmal. Diesmal aus Tirol. Ich hatte tatsächlich heute ein paar schöne Skistunden in den Bergen, aber leider Gottes kam auf die Idee ein paar andere, deswegen war es ziemlich voll auf der Autobahn.
Okay, also Köln oder Tirol, Hauptsache Italien. Das in diesem Sinne, lasst uns über das Spiel sprechen. Die Lilien haben 1-0 gewonnen. Vor Anpfiff gab es eine böse Überraschung, was den Kader angeht. Fabian Nürnberger ist ausgefallen. Wir haben den ja auch hier schon ein paar Mal so ein bisschen kritisiert, aber in den letzten Wochen sehr positiv über ihn gesprochen und haben schon auch gesehen, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Er ist tatsächlich am Freitag nach dem Training, hat er Knieprobleme bekommen im operierten Knie, wurde sofort irgendwie bildtechnisch untersucht. Alles und Florian Kohfeldt hat nach dem Spiel Entwarnung gegeben, meinte, es sei nicht schlimm, sei zwar eben das operierte Knie, aber das komme mal vor, reine Vorsichtsmaßnahme. Und er hofft, dass Fabian Nürnberger im letzten Spiel gegen Paderborn am kommenden Freitag wieder dabei ist. Ansonsten fangen wir tatsächlich nochmal auch an mit der Aufstellung, denn die war so ähnlich wie im Freiburg-Spiel. Nick, hast du die Krise bekommen, als du das gesehen hast?
Ja, zugegebenermaßen war ich so semi-happy, also mit Kleefisch zwischen den beiden Innenverteidigern. Ich verstehe die Idee dahinter und sie wollten das Zentrum halt kompakt halten und ich kann das schon alles nachvollziehen, aber ich bleibe dabei, das kann ich schon mal vorweg schicken. Ich bin kein Fan von Kleefisch zwischen den Innenverteidigern, das können wir ja gleich noch ein bisschen ausführlich erklären.
Eine andere Sache war Luca Masaila wieder weitgehend defensiv gebunden als Wingback, häufig eben dann auch auf der linken Außenbahn in der Defensive, wo er natürlich sich nicht so nach vorne einbringen kann. Jakob, wie hast du Luca Masaila gesehen heute auf der linken Außenbahn oder Außenverteidigerposition sehr häufig auch?
Ja, also ich fand ihn bemüht, sagen wir es mal so. Ich finde, er hat ein paar unglückliche Aktionen gehabt. Hat versucht, nach vorne Tempo zu machen, oft einen Ballverlust gegangen. Also wenig gewonnene Einzel-Zweikämpfe, so wie ich das wahrgenommen hatte. Aber ansonsten, der Junge, ich meine, wir erinnern uns, glaube ich, alle letztes Jahr an die Szenen, wo er so schon in der 60. Minute reklamiert hat, will ausgewechselt werden, weil die Puste nicht gereicht hat. Der Junge hat so einen Sprung gemacht, auch eine richtige Pferdelunge bekommen anscheinend. Und der hat auch wichtige Aktionen im Defensivbereich gehabt in den im letzten Drittel der zweiten Hälfte gegen Ende, wo er seinen Körper gut dazwischen stellt und, sage ich mal, den Gang des Gegners in den 16er rein verhindert und womöglich auch gefährliche Torchancen dann mit verhindert hat. Deswegen alles im Ganzen für seine Rolle, die er dann einnehmen musste, hat er ein solides Spiel gemacht.
Und dann habe ich noch eine Personalie. Sergio Lopez durfte wieder von Anfang an spielen, nachdem er gegen Fürth gegen Karlsruhe das 2-2 verschuldet hatte, ausgewechselt wurde. Ziemlich stinkig war danach. Kohfeldt hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Münster jetzt auch nochmal gesagt, also der war wohl sauer auf das Leben, hat aber auch vergessen, den Trainer abzuklatschen und seine Mitspieler abzuklatschen und hat sich dann am nächsten Tag entschuldigt, also das alles wohl ausgeräumt auch. Und Lopez hat tatsächlich auch wieder den Vorzug vor Matthias Bader bekommen. Und wie hast du den gesehen, Lauro? Wie hat dir Sergio Lopez gefallen?
Also deutlich besser als gegen Karlsruhe auf jeden Fall. So viel ist, denke ich, sicher. Aber ja, Ich denke, wir haben da mit Bader und mit Lopez zwei sehr gute Optionen, die auch fast gleichwertig sind. Aber ja, Lopez hat es defensiv gut gemacht, denke ich, und hatte nach vorne ja auch die eine oder andere Situation. Zum Beispiel, als er da mit Richter vorne dabei war, wo er ihm dann den Ball weggenommen hat, war das, glaube ich. Aber ja, ich habe ihn. Also ich denke, er hat es gut gemacht. Und zu Marseille finde ich, er hat es auch ganz gut gemacht. Wobei also ich muss sagen, dass ich keine Luftsprünge jetzt gemacht habe, als ich die Aufstellung gesehen habe. Aber ich finde, Marseille hat es sehr gut gemacht, defensiv. Und dass man jetzt nach vorne nicht so viel von ihm sieht, wenn er da hinten spielt, ist, denke ich, auch irgendwo logisch.
Ja, da möchte ich gleich nochmal einschreiten, auch zur Ehrenrettung von Lopez, weil Kofeld hat diese Situation auch noch erklärt. Das war die 34. Minute. Papela, es war eine Umschaltsituation, die Lilien schnell nach vorne. Papela spielt den Ball ungenau auf Marco Richter, sodass nicht ganz klar ist, nimmt den Richter oder der von hinten anstürmende Lopez. Richter hat ihn dann genommen und Kofeld meint danach auch, ja, es war richtig in der Situation. Lopez hätte ihn eigentlich überlaufen müssen, dann wären sie da durch gewesen. Aber eigentlich das Problem war der Pass von Papela, der da gespielt wurde, der einfach zu ungenau war. Und das, Nick, meine Frage an dich, ich fand, das war auch ein Problem, dass sie gegen Münster in vielen Punkten, gerade in Umschalt Situation zu ungenau gespielt haben. Siehst du das ähnlich?
Ja, und ich wollte auch, Laure, ich möchte nicht sehr ungern widersprechen, aber ich habe Lopez als Schwachstelle der ersten Halbzeit vor allem ausgemacht. Ich finde, dass er wirklich abgefallen ist im Vergleich zu den anderen. Ich finde, dass er ganz viele unsaubere Aktionen hatte. Ja, er hatte diesen Traumpass auf Richter, klar, aber auf der Habenseite steht sonst nicht so viel, finde ich. Ich finde, dass da schon sehr viel Unsauberkeit da war. Dass Flanken teilweise, also aus aussichtsreichen Situationen, nicht gut waren. Dann hat er einmal eine super gefährliche Situation. Da meint er plötzlich, er könnte aus 25 Metern das Ding Volley nehmen und im Zentrum war alles gut besetzt mit zwei Innenverteidigern, wo er einfach hätte reinflanken müssen, wo eine Drucksituation war. Also er hat einfach so ein paar Sachen nicht so gut gemacht, muss ich sagen. Ich meine, das finde ich schrecklich, dass ich jetzt einsteige und den Kleefisch gleich mal nicht so toll finde zwischen den Innenverteidigern und den Lopez. Also ich sehe sehr vieles positiv, aber jetzt sind wir nun mal an dem Punkt, Lopez finde ich nicht so gut. Kleefisch, da würde ich gerne die Frage doch noch mal aufgreifen und in die Runde zurückspielen, damit meine Aussage nicht so im Raum steht. Mir gibt er einfach nicht so viel. Also wenn ich mir überlege, was gibt er mir mehr als jetzt zum Beispiel Vukotić da hinten drin in der Dreierkette, da sehe ich nicht so viel. Finde, dass bei der Eröffnung, bei der Spieleröffnung doch auch ein paar Wackler immer dabei sind und das Timing häufig nicht stimmt, auch was tiefe Bälle betrifft und so. Also irgendwie weiß ich nicht. Also das bin nicht so richtig happy mit dem zwischen den Innenverteidigern.
Also da würde ich auch die Frage vielleicht mal an Jakwo weitergeben, weil Kleefisch ist natürlich ein spielender Mann da in der Zentrale. Es gab es letzte Saison teilweise auch am Anfang mit Andi Müller, dass der in die Innenverteidigung zurückgekippt ist, um dann als Spieler da zu sein, der halt auch das Spiel nach vorne treiben kann. Das hat Kofeld danach auch nochmal erklärt, was das genau der Gedanke war, eben, dass das so einen zentralen Spieler hinten hast, der den Ball ins Mittelfeld nach vorne tragen kann. Und das kann Kleefisch halt deutlich besser als das ein Vukotić kann. Jakob, wie siehst du das? Also Klefisch als spielender Innenverteidiger, der mehr für den Spielaufbau tun kann als ein Buko, ist das sinnvoll?
Also ich verstehe auch die Logik und das Prinzip dahinter, Kleefisch zurückfallen zu lassen in die Fünferkette gegen den Ball und das Mittelfeld, also das Zentrum festzumachen. Ich verstehe aber auch, was Nick sagt. Ich habe jetzt auch in den letzten Spielen Kleefisch kritisiert gehabt, weil ich auch eben dieses Gefühl hatte, so wie Nick es gesagt hat, er gibt mir irgendwie zu wenig, aber vielleicht ist es auch die Position, die er dann bekleidet in dem Sinne, beziehungsweise die Rolle, die er einnimmt, dass eben diese Rolle nicht so viel hergibt, um so viel zu bewerten. Die wenigen Möglichkeiten, die dann da sind, wo er dann im Ballbesitz ist oder in Ballbesitz kommt, sind dann eroberte Zweikämpfe, wo dann der Ball schnell gemacht werden muss, aber dann auch Fehlpass gespielt wird oder der Ball im Nichts landet oder dann doch irgendwie beim Gegner und da müssen sich alle wieder sortieren. Ich kann mich an eine gute Chance erinnern von Kleefisch und das ist eben die Chance in der zweiten Halbzeit, wo er diesen Knaller raushaut und der knapp links am Tor vorbeigeht. Und wenn der natürlich reingegangen wäre, wäre es ein Traumtor geworden. Ansonsten bin ich da eher bei Nick, wenn er auch bei der Aussage ist, aktuell gibt er mir zu wenig. Ob ein Vukotić, der eben diese spielerische Elemente da nicht so mitbringt, besser aufgehoben wäre, mag ich nicht zu beurteilen. Das ist halt dann wiederum auch gegnerabhängig. Wie hätten wir heute gespielt, wenn beispielsweise Nürnberger dabei gewesen wäre? Also wer hätte weichen müssen, hätten wir dann eine andere Formation eingenommen? Weiß nicht, ob das dann jetzt so, ja.
Also es scheint ja so ein bisschen die Idee gewesen zu sein, tatsächlich den Ballgewinn, den Ball den Münsteranern zu geben, in der Hoffnung, dass die damit wenig anfangen können. Ich finde, nach dem 1-0 hast du alles richtig gemacht, brauchen wir nicht drüber reden. Und ich finde, was man schon loben muss, dass wir einfach taktisch so unglaublich flexibel geworden sind. All das, was wir letztes Jahr nicht waren. Also das ist schon, wir sind wirklich schwer berechenbar für den gegnerischen Trainer. Das finde ich total klasse, dass wir da so viele Möglichkeiten haben. Ich möchte an der Stelle auch mal Paul Will erwähnen, als der reinkam. Ich finde es erstaunlich, der bringt da auch nochmal eine Ruhe rein. Und es ist einfach so cool, dass man dann so Leute hat, die dann sofort auch funktionieren. Und also wir sind schon, auch wenn es immer noch so ein bisschen so schusterbefleckt ist, aber wir sind eklig in vielerlei Hinsichten. Das war so ein Spiel, wo wir, glaube ich, einfach mal eklig waren, wenig zugelassen haben. Aber eines ist natürlich klar, wir hatten ja dann defensiv eine Fünferkette, dann ist der Weg nach vorne natürlich auch unendlich weit. Das muss man ganz klar sagen und das ist nicht gerade attraktiv, ich verstehe das. Es war heute vielleicht das richtige probate Mittel, aber generell bin ich schon ein Freund von etwas offensiverer Ausrichtung. Da komme ich, glaube ich, mit Kofeld nicht so richtig zusammen. Das hat mir schon in Freiburg nicht so doll gefallen. Heute, wie gesagt, wer gewinnt, macht alles richtig. Ich sehe halt in dem Kader offensiv so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial, dass ich zwar temporär ganz gut finde, sich mal hinten oder den Bus einfach mal abzustellen. Das war ja völlig okay nach dem 1-0. Und das Ding hinten dicht zu machen, aber so grundsätzlich mit so einer doch sehr passiven Ausrichtung in so ein Spiel zu gehen, da bin ich kein Fan von, muss ich einfach sagen.
Aber da würde ich jetzt wirklich auch widersprechen, weil gerade in der ersten Halbzeit hätten sie ja schon 2-0, 3-0 führen können. Also Münster hat ja bis auf den Ball an den Innenpfosten keine zwingende Torschuss gehabt und der Ball an den Innenpfosten kam in der 79. Minute und die sind ja wirklich nicht gefährlich nach vorne gegangen. Und Darmstadt hatte in der ersten Halbzeit diese Doppelchance ich glaube Pfeiffer war der erste Lattenball und dann Littberg hatte eben auch sonst noch ein paar Chancen. Und Münster hatte da gar nichts. Also insofern fand ich schon, dass Darmstadt da sehr dominant war. Laura, wie hast du es gesehen? Du saßt ja neben mir, hast du den gleichen Eindruck gehabt oder hast du es anders gesehen? Können ja unter Umständen kann ja sein, dass zwei Leute, die genau nebeneinander sehen, sitzen, ein unterschiedliches Spiel sehen.
Ja, also ich denke, wenn man das Spiel heute jetzt mit den letzten beiden Heimspielen vergleicht, dann muss man schon sagen, dass Kofeld heute auch einen defensiveren Ansatz gewählt hat. Es gab diese Doppelshows, die du erwähnt hast, dann glaube ich auch noch in der 30. ungefähr, wo Richter am Ball vorbeirutscht. Da habe ich dann schon gedacht, okay, vielleicht geht es jetzt weiter wie gegen Karlsruhe mit der schwachen Chancenverwertung, aber danach, muss man zugeben, kam nicht mehr ganz so viel. Aber ich weiß nicht, also klar, es ist nicht so attraktiv, wie wenn man jetzt 4-2 oder so gewinnt, aber wenn man sich mal die anderen Top-Teams von heute anschaut, die haben auch alle 1-0 gewonnen. Und ich denke, am Ende zählen die 3 Punkte. Und ja, deswegen, ich will...
Einen kurzen Satz würde ich gerne noch sagen, damit das nicht so im Raum steht, als wäre ich hier der miese Peter. Ich glaube, dass, warum ich nicht so happy war, ist, dass man gemerkt hat, genauso in diesen 15 Minuten, die du erwähnt hast, Stefan, wo sie wirklich gut waren, die nackte Panik ist bei Münster ausgebrochen, wenn wir die gepresst haben. Mir ist schon bewusst, dass man nicht 90 Minuten pressen kann. Das ist auch physisch gar nicht möglich. Aber ich hätte mir manchmal mehr Pressing-Momente gewünscht, weil ich das Gefühl hatte, dass Münster tierisch gewackelt hat da hinten drin. Und das haben wir einfach, finde ich, nicht genug rausgekitzelt. Wie hast du das gesehen zum Beispiel, Jakob?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber auch, worauf Stefan hinaus möchte. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, Münster wusste gar nichts mit uns anzufangen, weil ich kann mir vorstellen, dass sie erwartet haben, dass wir eben hochpressen. Und man muss auch Münster wirklich an dieser Stelle auch Props geben, weil ich meine, die sind letztes Jahr aus der dritten Liga gekommen und die versuchen gegen einen Darmstadt, der jetzt sehr gut in der Saison ist, versuchen sie hinten raus zu kombinieren. Und ich hätte mir aber da auch an ein, zwei Stellen ein bisschen mehr Pressing gewünscht, weil ich das Gefühl hatte, dass eben der Torwart, ne, über dann ein Pass oder so, ne? Und die Momente gab es ja auch, dann eher zu einem Fehlpass gezwungen, wenn wir sie eher gezwungen hätten, dann auch größere Torchancen entstanden wären. Also ich glaube, sie waren schon fehleranfällig da hinten, aber man muss auch sagen, sie haben es souverän gemacht, über ein Dreieck rausgespielt und sind auch über unser hohes Pressing sind sie auch mal rausgekommen. Also da bin ich auch immer zwiegespalten. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen auch vom Trainerteam vorher in Spielphasenweise eingeteilt worden ist, wann Pressing-Momente zu suchen sind und wann nicht. Ja, deswegen ja, empfand ich es jetzt nicht als zu wenig. Nur in manchen Situationen, die du, glaube ich, auch meinst, Nick, hätte man durchaus die Fehler mehr erzwingen können.
Also ich finde dazu, das ist mir auch wichtig zu sagen, also fürs Pressing, der entscheidende Spieler ist Fraser Hornby, das sagt Kofeld immer wieder und das siehst du auch im Stadion einfach, wenn die draufgehen, der gibt immer die Kommandos und der ist mal oft der Erste, der da mit draufgeht und die anderen mitreißt. Und Fabian Nürnberger hat Kofeld heute auch nochmal betont, ist auch noch so einer, der diese Reihe da sehr stark orchestriert, abstimmt, dirigiert, also aus der Defensive raus. Da haben natürlich zwei wichtige Spieler gefehlt, die auch genau dieses Pressing dann eben umsetzen können. Also das sollte man, glaube ich, auch nochmal nicht unerwähnt lassen. Lauro, wie hast du es gesehen? Hättest du oft mehr, gerne mehr Druck noch gewünscht oder meinst du, dass möglicherweise auch gar nicht mehr drin war?
Nee, also ich wollte es gerade sagen mit den verletzten Fraser Hornby und Fabian Nürnberger. Das hat Kurfeld ja auch nochmal im Anschluss an das Spiel betont, dass die beiden wohl die zwei sind, die das Pressing organisieren auf dem Platz. Und klar, es ist dann schwer ohne die beiden. Aber ich glaube, was du, Nick, eben auch meintest, dass man in der ersten Viertelstunde oder halben Stunde ja ganz gut gepresst hat und warum man das nicht über die 90 Minuten durchgezogen hat. Und ja, den Punkt kann ich schon irgendwo verstehen. Ich weiß nicht, ob Münster dann vielleicht auch irgendwas umgestellt hat. Haben ja auch relativ früh gewechselt, das war aber offensiv. Aber ja, also ich finde, man muss auch sehen, dass Münster wirklich eine gute Mannschaft ist und auch ganz gut dagegen gehalten hat heute. Und ja, aber ich weiß nicht, ob man jetzt zu wenig Druck gemacht hat. Vielleicht ist heute das Spiel auch so ein bisschen das Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und man ist nach dem 1-0 dann nicht mehr viel draufgegangen und hat Münster den Ball überlassen und die haben mit dem Ball so gut wie gar nichts anzufangen gewusst. Und das ist meiner Meinung nach auch eine valide Herangehensweise.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass wir nach der ersten Halbzeit hätten wir mindestens 2-0 führen müssen. Also so ehrlich muss man sein, ne? Also die Chancen, die wir hatten, die waren ja teilweise noch ein bisschen fahrlässig vergeben.
Ja, und dann also wäre es ja auch, es war eben schon wieder Alu, die haben ja jetzt wirklich sehr häufig in dieser Saison Alu getroffen. Wir werden das auch noch beim Lilienblock in der kommenden Woche mal so ein bisschen aufdröseln, weil das ja wirklich auffällig ist. Ich glaube tatsächlich auch jetzt aus der Erinnerung heraus, dass die Lilien die Mannschaft sind mit den meisten Alu-Treffern. Aber das, wie gesagt, werdet ihr diese Woche auch im Lilienblock nochmal analysiert bekommen. Und ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit zweimal Aluminium und dann kurz vor dem Tor auch nochmal Aluminium. Aber das war richtig geil gemacht von Marco und ich, da muss man einfach sagen. Also, Entschuldigung, wie habt ihr die Szene gesehen?
Sensationell, das wollte er genau so machen und nicht anders. Und fast schade, dass das Ding nicht reingefallen ist, weil das hätte ich ihm wahnsinnig gegönnt. Das war mit so einem feinen Füßchen gemacht, das ist echt à la Bonheur, ganz großartig. Aber man muss auch sagen, Korridor, den musst du auch erstmal reinmachen. Klar sieht es jetzt so aus, ja komm, den muss er. Nee, das hat er echt so clever gemacht. Also das finde ich, das Tor war allererste Sahne. Und ich finde auch, Richter hat sich in das Spiel reingebissen. Er hatte auch ein paar schwache Momente in der ersten Halbzeit, aber Allein seine Standards sind ein absoluter Faktor. Das muss man sagen. Das ist wirklich, also ich sag's immer wieder, seit Tobi Kempe hat keiner mehr die Standards so geschlagen, finde ich. Und das ist eine Waffe angesichts unserer Spieler, die wir da haben, unserer langen Türme. Und das ist echt der Wahnsinn. Und lange Türme, Stichwort, ich weiß nicht, ich fand auch diese vertikalen, langen Bälle vom Pfeiffer, vor allem in der ersten Halbzeit, sensationell. Das ist auch so eine Waffe, die uns dann leider so ein bisschen genommen wurde. Da war gar keiner mehr in der zweiten Halbzeit. Das war ja also wirklich zum Zungeschnalzen. Und überhaupt fand ich heute Pfeiffer und Maglica, wenn man diese Abwehrschlacht mal so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt, muss man einfach sagen, die beide haben ein überragendes Spiel gemacht. Auch Maglica, das ist echt Wahnsinn, was der da jetzt nochmal für eine Schippe draufgelegt hat. Und der ist wirklich stabil gewesen also ich möchte gegen den nicht spielen, das muss man wirklich sagen. Eisenhart da hinten, das richtige Timing, also das war schon super, muss man ganz klar sagen.
Pfeiffer war ganz lustig, noch so Fun Fact vielleicht, der ist ja sehr, sehr öffentlichkeitsscheu. Er hat jetzt ein bisschen gebessert, seit er wieder in Darmstadt ist, aber heute nach dem Spiel sollte er auch in der Mixzone ein Interview geben und ist dann quasi weggelaufen. Also der Pressesprecher ist ihm hinterhergelaufen und Pfeiffer war einfach sofort weg und der Pressesprecher stand da und hat die Arme gehoben. Ich kann nichts machen, er ändert sich nicht.
Ja, Stefan, dann machen wir doch beide mal ein Medientraining mit dem Paddy Pfeiffer. Ich habe das bei 1860 München früher immer mit den Jugendspielern gemacht. Also ich würde mir das durchaus zutrauen, aus dem langen Kerl doch mal ein paar Worte rauszukriegen. Und wir bieten das hiermit als Barter-Deal dem Verein an. Also das Angebot steht. Stefan, du musst aber mitmachen, sonst mache ich es nicht.
Ja, gucken wir mal. Also ich glaube, er will einfach nicht. Aber also müssen wir, ja, aber die Idee finde ich auf jeden Fall charmant. Keine Frage. Gut, ja, ansonsten nach dem 1:0, Münster hat versucht, irgendwie gegenzuhalten, kam auch ein bisschen besser ins Spiel, aber wie gesagt, für mein Empfinden nicht wirklich gefährlich. Lauro, wie hast du es gesehen? Nach dem 1:0 war ja dann noch eine gute halbe Stunde zu spielen.
Ja, ich habe es ja eben schon angeschnitten. Man hat nach dem 1:0 dann, denke ich mal, so den Ansatz gewählt, Münster den Ball zu überlassen, sich ein bisschen zurückzuziehen, und ich finde, es hat auch ganz gut geklappt. Ihr habt es ja gesagt, die Dreierkette um Maglica und Pfeiffer vor allem hat alles wegverteidigt, bis auf eine Chance, die Münster hatte, die war auch sehr gefährlich. Rees war es, glaube ich, mit dem Pfostenschuss, und ja, da hat man natürlich Glück gehabt, wenn der reingeht. Hat man bestimmt auch noch die Möglichkeit zurückzukommen, aber wer weiß, was passiert wäre. Also das war Glück, aber bis auf die eine Szene hat man wirklich, ich glaube, bis auf vielleicht noch ein, zwei Halbchancen nichts mehr zugelassen. Und von daher denke ich, hat heute vor allem die Defensive das Spiel gewonnen.
Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht ab und zu mal, das generellen Wunsch, so ein bisschen für Entlastung sorgen, dass nicht nach zwei Ballkontakten die Pille wieder weg ist. Das gegen einen anderen Gegner geht das in die Hose. Und ich finde, da mal mit einem ruhigen Kopf mal ein bisschen den Ball zu halten, eigene Ballbesitzpassagen einzustreuen, das würde meine Nerven sehr schonen. Und ich glaube, ihr seht es ähnlich, oder?
Ich würde gerne noch über einen anderen Spieler sonst auch sprechen, über Papela, und würde mich interessieren, wie ihr den gesehen habt. Ja, einfach mal so in die Runde, wer sich berufen fühlt.
Ja, also Papela habe ich auch auf meinem Zettel als herausragender Spieler des Spiels. Ich würde ihn sogar als Man of Match hervorheben. Mal gucken, was bei der Linien-Block-Abstimmung da rauskommt. Ich finde, der war so giftig in der Zentrale, hat so auf den Spielaufbau gestört, konnte so auf den Ball erobern, die Pässe abfangen. Also der Junge, der war echt überall im Zentrum, auch Akiyama top, bis auf die eine unnötige gelbe Karte, die er sich geholt hat in der ersten Halbzeit. Aber sonst, die beiden haben echt ein Mega-Job gemacht im Zentralen, auch gegen den Ball. Und ja, ich hätte mir auch am Ende gewünscht, dass ein bisschen mehr Entlastung reinkommt, wenn man mal versucht, wieder Ich bin da auch kein Freund von, wenn man dann die letzten 10 Minuten versucht, immer den Ball wegzuschießen, versucht immer ein bisschen jetzt wieder Kontrolle zu übernehmen. Allerdings, man muss sagen, Münster ist auch eine spielstarke Mannschaft. Hat auch Kohfeldt öfter in den PKs betont, dass Münster einer der spielstarksten Ballbesitzmannschaften ist. Unter dem Aspekt haben wir es eigentlich ganz gut gemacht, wenn man so überlegt, dass wir schon durchweg die Kontrolle hatten, bis auf die letzten 15 Minuten mussten wir trotzdem, muss man bei einem 1-0, muss man immer zittern, und wenn du den Ball den Gegner überlässt, ja, ich finde, wir haben es versucht, über Kontersituationen herbeizurufen, lange Bälle, wo auch Schuhen unglücklich aussah bei ein, zwei Bällen, wo man sagt, ach, das ist wieder die alte Schuhen, wo der Ball wieder irgendwie ganz komischen Effekt bekommt und beim Gegner landet. Aber ansonsten war das ein rundes Ding da hinten, und auch mit der Einwechslung zu Vukotic, dann Klefisch ins Zentrum reinzuziehen, dafür Marco Richter raus, war eine smarte Option, um da wieder ein bisschen Stabilität reinzubekommen.
Dann lasst uns doch mal hier schon mal abstimmen. Spieler des Spiels. Also Jakob hat Papela. Nick, wen hast du?
Nee, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so d'accord mit Papela, weil ich finde, er war ein wahnsinnig guter Balleroberer, total giftig, aber er hat sich häufig den Ertrag kaputt gemacht, weil er dann eine falsche Entscheidung getroffen hat im Offensivspiel und ganz viele Umschaltsituationen ein bisschen verhunzt hat mit dem nächsten Pass. Das ist so das, warum ich sage, der ist für mich nicht der Spieler des Spiels, aber er ist super eklig gewesen im Zentrum, da gebe ich Jakob 1000% recht. Maglitzer ist für mich Spieler des Spiels, es ist so ganz knapp zwischen Pfeiffer und Maglitzer, aber ich finde, einer der beiden hätte es mal verdient.
Lauro, wen wirst du denn wählen, wenn du beim Lilienblock abstimmen dürftest, wen würdest du abstimmen?
Ja, ich darf ja nicht abstimmen, ich bin befangen, aber wenn Nick Maglitzer nimmt, dann würde ich Patrick Pfeiffer nehmen. Also ich finde, wie gesagt, die Innenverteidigung hat vor allem heute das Spiel gewonnen, und Patrick Pfeiffer, ja, es ist schade, dass er sich nicht belohnt hat mit seinem ersten Saisontor, das wäre dann quasi die Krönung gewesen für die heutige Leistung, aber so oder so hat er es sehr gut gemacht, und wie gesagt, Münster hat kaum Land gesehen gegen unsere Abwehr heute, von daher finde ich es auch angemessen, wenn ein Verteidiger Spieler des Spiels wird.
Ja, dann werfe ich noch mal den vierten Namen rein. Doch super, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Ich fand Marco Richter wirklich wieder sehr gut. Also dieser Schuss war einfach Weltklasse. Ich fand den defensiv sehr giftig, offensiv, wenn man ihm eben diese Situation, wo ich zuerst dachte, dass er Lopez den Ball weggenommen hat, wenn man die Ausnahme Kohfeldt hat, wie gesagt, erklärt, dass das eigentlich auch richtig war, dass er den Ball genommen hat und Lopez eigentlich falsch gelaufen ist und der eigentliche Fehler so von Papela kam. Deswegen mein Favorit Marco Richter, auch weil er nicht immer bei den Anhängern und auch in der Lilienblock-Leserschaft und in der Heinerstuben-Community so den besten Stand hatte. Also Marco Richter, mein Mann. So, haben wir 4 verschiedene, das ist doch super, damit machen wir keine Stimmung für irgendeinen Spieler hier. Aber bei Marco Richter fällt mir auch noch ein, der hat das Tor ja gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Fernsehen gesehen habt, oder der hat es schon abgedreht, weil er sich geärgert hat, dass der Ball an die Latte gegangen ist, und in dem Moment köpft dann Corredor den Ball rein. Also er stand wirklich in dem Moment mit dem Rücken zum Tor und zum Torschützen, als der Ball ins Tor ging, fand ich noch so ganz lustig, das im Stadion zu beobachten. Ja, weiß nicht, haben wir noch was fürs heutige Spiel? Ansonsten würde ich schon den Blick auf Paderborn richten.
Ich würde nur ganz kurz eine kleine Anekdote und einen kleinen Gruß raussenden, wenn wir gerade noch beim Spiel sind. Liebe Grüße an Markus und seine Jungs. Ich war heute im Stadion und im Block 02, weil ich mir dachte, komm, meiner Verlobten hole ich mir mal heute einen Sitzplatz, und das war allerdings ein Sitzplatz, der ein bisschen sicht eingeschränkt war, weil das waren noch die letzten Tickets von gestern noch schnell geschossen, und da hast du quasi noch so ein bisschen Stahlgerüst vor dir und musstest halt immer so ein bisschen zwischendurch gucken. In der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit, also in der Halbzeit ist dann Markus auf uns zugekommen, hat mich netterweise erkannt, wir haben kurz gequatscht und angeboten, dass die Plätze vor ihm ja frei sind. Und dann sind wir ein paar Reihen hochgerutscht und hatten in der zweiten Halbzeit einen super Blick aufs Spiel. Ich wollte das mal kurz erwähnt haben. Liebe Grüße an Markus und seine Jungs. Anscheinend kennt er dich auch, Stefan.
Ja,
Also
wenn das
persönlich.
der Markus ist, dann weiß ich, wenn du meinst, sehr, sehr schön. Zum Thema Sichtbehinderung hatte ich heute auch wieder sehr schön von der Pressetribüne aus die Sichtbehinderung durch den VIP-Block von den Leuten, die offenbar, für die es nicht so wichtig ist, pünktlich zum Anpfiff der ersten bzw. zweiten Halbzeit da zu sein. Und dann dafür zu sorgen, dass auch 5 Minuten nach Anpfiff schon wieder die ganze Reihe aufstehen muss und die wirklich auch teilweise sichteingeschränkten Medienplätze einfach auch keine Sicht mehr auf Teile des Spielfelds zulassen. Das finde ich sehr bedauerlich, aber da kann man wohl nichts machen, haben wir auch schon öfter thematisiert. Und das trifft ja auch wirklich nicht alle Leute, die da im VIP-Block sind. Aber es reichen ja schon eben zwei, die dann irgendwie zu spät kommen. Wenn die ganze Reihe aufstehen muss, dann ist mir leider die Sicht versperrt und das geht mir ziemlich auf den Zeiger, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Lasst uns noch kurz gucken. Jetzt 16 Spiele haben Sie gespielt. Wir ziehen noch kein Fazit, das machen wir nach dem Paderborn-Spiel. Aber wir gucken mal auf das Paderborn-Spiel. Was erwartet ihr für das Paderborn-Spiel? Wird das ein heißer Kampf? Paderborn hat ja auch so ein bisschen geschwächelt zuletzt. Wie seht ihr es?
Ja, heiße Kiste. Also das wird nochmal richtig, richtig schwer. Die haben extrem viel Selbstbewusstsein jetzt getankt mit dem 4:0. Und das wird nochmal, da werden wir nochmal alles reinschmeißen müssen. Ich wäre auch Stand heute zufrieden mit dem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da werden wir halt auch nochmal sehen, das ist ja wirklich, das kristallisiert sich ja jetzt raus, so diese Top 5. Da ist ja jetzt so ein Mini-Abstand auch mal entstanden. Das ist ja sehr erfreulich. Und das wäre jetzt schon echt ein Statement noch vor der Winterpause, wenn wir jetzt da tatsächlich nicht nur was holen, sondern die vielleicht schlagen. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Ich finde es sehr, sehr schwer jetzt zu entscheiden, was machst du mit Hornby gerade in so einem Spiel, wo es bestimmt giftig zur Sache geht. Vertraust du doch dieser zuletzt defensiv ziemlich stabilen Formation oder würfelst du jetzt wieder durcheinander und ja, nimmst Nürnberger mit rein, Hornby mit rein. Also da sind so ein paar spannende Personalien, wo ich echt gespannt bin, was da jetzt passiert am Freitag.
Jeder, der auf die Tabelle schauen kann, weiß, das wird ein Topspiel. Freitagabend, 18:30 in Paderborn. Auswärtsspiel immer schwierig, vor allem in Paderborn. Und ich bin auch sehr gespannt, auch wie es dann ist, wenn tatsächlich Hornby und N. Nürnberger wieder zur Verfügung stehen. Ich bin mir relativ sicher, wenn es einen Hauch von einer Chance gibt, die beiden einzusetzen, zu 100% bei Hornby, bei Nürnberger muss man dann schauen, dann wird Hornby auch spielen. Es geht ja danach direkt in die Winterpause. Heißt, man kann ein bisschen größeres Risiko eingehen, wenn es um Verletzungen geht, weil man dann ein bisschen Zeit hat, auszukurieren, in Anführungsstrichen. Aber wir hoffen natürlich, dass nichts passiert und dass alle Spieler zur Verfügung stehen und ja, auf keinen Fall verlieren, weil wir wissen, wenn jemand da oben mitspielen möchte, dann ist jeder Punkt wichtig, vor allem gegen die direkte Konkurrenz. Und ja, es bleibt auch dann wichtig, mit dem Abschlussspiel dann in die Winterpause zu gehen, weil wer weiß, ob sich irgendein Überraschungstransfer in Richtung Abgang, ich hoffe es natürlich nicht, herauskristallisieren wird, weil ich sag mal so, wenn die Situation eine andere gewesen wäre, wir auf Platz 10 oder 11 gewesen wären, dann hätte ich gesagt, dass es durchaus wahrscheinlich ist, dass ein Spieler wie Littbeck oder auch Corredor eventuell uns verlassen könnten im Winter bei lukrativen Angeboten. So ist es natürlich auch für die Mentalität der Spieler ungeheuer wichtig, wo steht der Verein? Wir spielen oben mit und das Spiel gegen Paderborn, wenn wir das ziehen, dann, ich glaube, das ist dann schon sehr realistisch, auch in den Köpfen von allen, zu wissen, okay, ab dem Sommer nächsten Jahres könnten wir erste Liga spielen. Ne? Aber das nur sehr optimistisch vorangestellt und ja.
Es geht jetzt nicht beim Verein der Alarm an, wenn wir schon hier vom Aufstieg sprechen.
Ja, also zum Thema Abgänge stimme ich dir dazu. Ich würde da auch nochmal an Karlsruhe letzte Saison erinnern, die da ihren Top-Torjäger im Winter verkauft haben und dann komplett abgeschmiert sind. Aber ja, zu Paderborn stimme ich euch da auch zu. Ich erwarte auch, also es ist tabellarisch ein Spitzenspiel. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da beide Mannschaften mit offenem Visier antreten werden. Aber persönlich wäre ich auch mit einem Punkt zufrieden. Dann würden wir in der Tabelle vor denen bleiben und zu Hornby denke ich, man wird da kein Risiko eingehen, so wie ich verstanden habe. Stehen die Chancen ganz gut, dass er in den Kader zurückkehrt, aber dass er von Anfang an beginnt, ist, denke ich, sehr unwahrscheinlich. Und Mal gucken, ob es dann mit dem Pressing wieder über die 90 Minuten geht, aber ich denke, Kofeld wird dann die richtige Wahl treffen.
Also, Sie haben ja vorher auch nie über 90 Minuten gepresst. Das hat ja, glaube ich, Nick vorhin auch gesagt. Oder ja, cool, das hältst du ja auch nicht aus. Also, so viel Power hast du einfach nicht. Aber ich glaube auch, Laune, oder bin ich auch bei dir, ich glaube auch, dass Kofeld vorsichtig sein wird bei Hornby. Das ist eigentlich immer so bei verletzten Spielern. Und meistens kommen die dann erstmal auch von der Bank, wenn die jetzt nicht nur ein Spiel gefehlt haben. Das könnte ich mir da auch vorstellen. Und dann hat man tatsächlich mit Hornby einfach auch nochmal eine Option für vorne, um dann eben nochmal Druck zu machen, wenn es notwendig sein sollte. Ansonsten, Paderborn, wie gesagt, haben jetzt 4:0 in Karlsruhe gewonnen, aber das war, ich weiß nicht, wer es gesehen hat von euch hier in der Runde oder auch sonst hier in der Community, echt ein bitteres Spiel für den KSC, die eigentlich gut gespielt haben, auch bis zur Halbzeit besser waren, dann ein Tor gemacht haben, was nicht gegeben wurde, dann eine gelb-rote Karte kassiert haben, dann haben sie drei Dinger bekommen, dann ist nochmal Marcel Franke, Ex-Lilien-Spieler, auch noch vom Platz geflogen. Haben das vierte Tor bekommen. Das war schon ziemlich bitter, auch wie das Spiel da gegen den KSC gelaufen ist, die also nicht so schlecht waren. Und umgekehrt hat Paderborn das eiskalt genutzt, was jetzt auch beachtlich ist, weil ich glaube, sie hat vorher auch dreimal verloren, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Insofern ist das jetzt auf jeden Fall auch keine Mannschaft, die unbesiegbar ist. Also bin gespannt jetzt mit Hornby, glaube ich, wie gesagt, dass er von der Bank kommt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Matsubara wieder beginnt. Also das ist ja wirklich, haben wir vorhin auch thematisiert, so ein ja, schon fast auf Augenhöhe mit Bader, der seine Vorzüge hat, Lopez, der nach vorne in der Regel deutlich stärker ist. Da muss man mal gucken. Kofeld konnte den jetzt nicht auf der Bank lassen gegen Münster, weil er vorher noch gesagt hat, Sergio hat mein Vertrauen und sowas. Dann wäre es wirklich komisch gewesen, wenn er ihn jetzt auf die Bank gesetzt hätte. Also, da bin ich auch mal gespannt. Insofern gucken wir mal, was da passiert und hoffen, dass man mit einem guten Gefühl in die Winterpause geht, nicht so wie vergangene Saison, als sie das letzte Spiel beim Schlusslicht in Regensburg verloren haben und dann eine Seuchenrückrunde gespielt haben, natürlich auch mit vielen Verletzten. Das hoffen wir nicht. Aber ein Thema müssen wir natürlich noch behandeln, weil das kam gestern Abend für alle, glaube ich, ziemlich überraschend. Der Verein hat sich von Michael Stegmeier getrennt, dem Ex-Spieler, langjährigen, wie soll ich sagen, Mitarbeiter im Staff, der noch vor, glaube ich, 3 Jahren befördert wurde zum Leiter Organisation Lizenzspielerabteilung und jetzt plötzlich ziemlich überraschend gegangen ist. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, also ich fand es auch ziemlich überraschend, da stimme ich dir zu. Ist ja auch nicht der erste überraschende Abgang. Gab ja schon mit Kai-Peter Schmitz und Dimo Wache den einen oder anderen Fall. Aber ja, ich kenne da jetzt keine Hintergründe, deswegen will ich auch nicht groß spekulieren. Aber ich finde es halt schade, weil Stegmeier ja noch beim Wunder von Bielefeld auf dem Platz gestanden hat und dann auch beim Bundesliga-Aufstieg dabei war. Und ja. Wie gesagt, ich kenne die Hintergründe nicht, ob es jetzt, er selbst hat, glaube ich, gesagt, dass für ihn auch überraschend war. Von daher, ja, ist irgendwie unglücklich, hinterlässt bei mir einen unglücklichen Eindruck vom Verein aus, aber wie gesagt, ich kenne die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, ob du da jetzt mittlerweile mehr weißt, Stefan, aber.
Also nicht wirklich, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich finde es schade. Ich habe jetzt Stegi als sehr sympathischen, bedachten, angenehmen Typen kennengelernt. Ich kann aber, muss ich ehrlich sagen, ich kann seine Arbeit nicht beurteilen von außen. Also ich weiß nicht, ob er es gut gemacht hat, ob er schlecht gemacht hat. Also es wurde jetzt heute nochmal explizit gesagt, da ist nichts vorgefallen, sondern das war eine Entscheidung, die quasi, ja, also sonst hätte man gesagt, sportliche Gründe, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Und dann hat man sich eben dafür entschieden, in beiderseitigen Einvernehmen dann das gleichzeitig zu beenden, also jetzt zeitnah sofort zu beenden und nicht noch zu warten, so wie ich das verstanden habe. Ich kann es nicht beurteilen. Ich finde es schade, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch im Profigeschäft kein Platz für Sentimentalitäten. Und einfach nur, dass jemand lange dabei war, das ist natürlich schön. Aber wenn die Performance aus Sicht der Verantwortlichen nicht gestimmt hat, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, dann müssen sie die Entscheidung treffen und dann auch im Zweifelsfall den Kopf hinhalten. Wie seht ihr beide das, Jakob, Nick?
Ja, also ich bedauere es menschlich zutiefst. Ich kenne Stegi und ich finde ihn sehr, sehr gut, menschlich, aber also beruflich gut. Wir sind nicht dabei, klar, aber er ist ein wahnsinnig akribischer und fleißiger und zu 1000% Lilie. Ich finde den Zeitpunkt unsäglich, kurz vor Weihnachten, ist ja auch ein Familienvater. Ich fand auch kurz vorm Spiel sowas zu kommunizieren schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Schwierig bis unmöglich, weil es gab ja dann doch auch jetzt schon eine gewisse Resonanz, die nicht gut war. Also es ist einfach jetzt Unruhe reingekommen. Das hat mir vom Stil einfach nicht gefallen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas kannst du eigentlich in einer entspannten Winterpause, vielleicht sogar nach Jahreswechsel, bekannt geben. Und jeder, der Pressemitteilungen lesen kann, liest daraus, dass da nichts einvernehmlich ist und dass das nicht harmonisch abgelaufen ist. Das ist leider Fakt. Und ich glaube, man muss die Fälle auch ein bisschen trennen, jetzt mit Schmitz und Wache und sonst was, nicht alle in einen Topf schmeißen. Weil es gibt ja noch genug andere, die auch schon die Lilie seit 100 Jahren in der Brust tragen. Also auch da gibt es ja jede Menge Dankbarkeitsverhältnisse im Verein. Das ist, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt, also dass jetzt der ganze Verein nur noch aus Technokraten, die nichts mit Darmstadt 98 zu tun haben, besteht. Das ist definitiv nicht so. Zwei Sachen, wie gesagt, die mir nicht gefallen: Zeitpunkt und Art und Weise. Und alles andere werden wir sicherlich irgendwann mal erfahren, was da wirklich vorgefallen ist, weil es muss ja irgendwas Gravierendes gewesen sein, sonst machst du nicht Knall auf Fall so einen Abschied.
Ja, also ich habe da nicht mehr viel zu ergänzen. Ich kann es auch nur von außen beurteilen. Und das, was ihr, Stefan, als Journalisten dann schreibt oder was der Verein bekannt gibt, ich habe natürlich keinen persönlichen Kontakt da. Bin natürlich auch persönlich, aber als Fan verbunden zu ihm, weil ich weiß, was er für den Verein getan hat. Aber ansonsten kann ich da auch nur beurteilen, ja, Zeitpunkt und Art und Weise anscheinend nicht schön. Ich hoffe, das wird irgendwie nicht oder das etabliert sich nicht als gängige Praxis vom Verein, dass man dann Abschiede so in Zukunft dann auch von langjährig Gedienten verkündet oder dass das dann, dass sowas nicht, sag ich mal, anscheinend nicht geordnet und sauber abgelaufen ist, ohne da jetzt noch mehr rein zu interpretieren.
Ja, wir werden sehen. Spannend ist auch, wer als Nachfolger kommt. Das ist wohl auch geplant, da die Stelle wieder zu besetzen. Es wird, gibt da auch Gerüchte. Also irgendjemand hat mal, aber das ist, glaube ich, wirklich großer Blödsinn, was ich auch so über Tobi Kemp gesagt. Das halte ich jetzt für eher unrealistisch. Ich glaube, Tobi Kemp hat andere Stärken, aber jetzt nicht unbedingt, also da auf der Position kann ich ihn mir nicht so gut vorstellen. Aber wir lassen uns überraschen, vielleicht kommt da ja doch ein alter Bekannter, den wir nicht...
Sandro Wagner.
Nee, Spaß beiseite. Ich glaube eher Sandro Sinigu dann, aber nicht, also irgendein Sandro vielleicht. Damit sind wir wieder am Anfang.
Der Aitatsch wäre doch auch gerade wieder
frei. Ich glaube, der sieht sich mehr im Sportlichen. Wir werden das sehen und vielleicht laden wir Aitatsch auch mal wieder ein. Sandro wollten wir auch mal einladen. Das sind alles Pläne, die wir dann im neuen Jahr auch angehen werden. Und um das alles umsetzen zu können, brauchen wir auch eure Unterstützung. Abonniert uns, unterstützt auch finanziell, weil wir einfach unglaublich viel Zeit da rein investieren. Wir haben Auslagen. Wir freuen uns aber auch, wenn wir ein bisschen was von dem Aufwand, den wir da reinstecken, wieder, wenn der zurückfließt. Und das, wenn euch das wirklich wichtig ist, was wir da machen, dann könnt ihr das zeigen, indem ihr uns unterstützt. Ja, das war es soweit für heute. Ich danke euch in der Runde. Danke Lauro, danke Nick, danke Jakob. Und wir sprechen uns wieder nach dem Spiel gegen Paderborn in einer knappen Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor, Tor, Tor für Darmstadt.